Es ist natürlich besonders schön mit Klaus Richter. Wir waren ja sehr verbunden in der Arbeit von Licht im Osten, in den schweren Zeiten der kommunistischen Herrschaft im Osten. Und Licht im Osten hat nur ein Ziel gehabt, die Bibel dorthin zu bringen. Es gibt es doch nicht, dass so ein Riesenstaat, der Menschen zum Mond schießt, Angst hat vor der Bibel. Die wussten doch viel besser als die meisten Christen, was die Bibel ist. Es ist ja unglaublich, was damals geschehen ist, wie die Bibel auf geheimnisvollen Wegen dorthin gebracht wurde. Und die Gemeinde im Osten hat nur überleben können mit der Bibel. Und das ganze System der ganzen Geheimdienste und alles hat versagt vor der Macht der Bibel. Die Gemeinde ist gewachsen. Wissen Sie, was wir an der Bibel überhaupt haben? Sie müssen einmal zurückdenken, Jahrhunderte zurückdenken. Noch nie ist ein Mensch anders zum Glauben gekommen als das Bibelwort. Gar kein einziger. Nicht durch philosophisches Nachdenken, nicht durch Streitgespräche, nicht durch Visionen und Träume, sondern das Wort. Weil der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Ob Sie das zu Hause tun in Ihrer stillen Zeit oder ob Sie in einer Versammlung sitzen, aus dem Wort Gottes, aus dem Hören kommt. Es gibt heute so einen Spruch, wir wollen mit allen Sinnen Gott erkennen. Das ist ein dummer Satz. Eigentlich müssen wir Gott natürlich erkennen aus den Werken der Schöpfung, aber wir können es nicht mehr, weil unsere Sinne verdorben sind. Darum geht es nur noch über die Ohren. Es ist ja ganz merkwürdig, dass in der Bibel immer das Sehen ein Hindernis war. Alle Versuchungen zur Sünde sind über die Augen gelaufen. Bei der Eva hat es angefangen. Beim Simson, sie gefällt meinen Augen. Oder David, als er vom Dach seines Hauses die Bathsheba sah, wie sie sich wusch. Immer waren es die Augen. Und die Jünger auf dem Meer meinten, Jesus sei ein Gespenst. Ja, nun, also Jesus und ein Gespenst. Unsere Augen trügen, aber das Ohr ist es. Und darum ist die Bibel so herrlich. Millionen und Abermillionen Menschen haben in der Bibel das Heil ihres Lebens gefunden. Die Freude, unaussprechliche Freude. Die Stimme des lebendigen Gottes gehört. Und das Interessante, in allen Kulturen und Sprachen und Nationen. Seit einigen Jahren haben wir eine Situation in dieser Welt, es gibt keine Nation der Welt mehr, wo es nicht eine Christengemeinde gibt. Und das ist interessant, die Indianer haben doch ein ganz anderes Denken als wir. Oder die Japaner, oder die Eskimo, oder Afrikaner im Gral. Für alle ist dieses Wort Gottes der Zugang zum lebendigen Gott. Sie haben vom Erbarmen Gottes gehört, von seiner Erlösung. Und Sie können das alles nachsprechen, was in der Bibel steht. Wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich freue mich mehr über dein Wort als wie einer, der eine fette Beute kriegt. Und all die schönen Worte, dein Wort ist meines Herzens und Freude und Trost, meint dein Wort ist es. Aber jetzt erleben wir in den Wohlstandsländern des Westens eine große Schwindsucht. Es wird dauernd über wachsende Gemeinden gesprochen, aber das ist ein Flop. Eine gewisse Umverlagerung durch ein paar technische Einlagen und Methoden und Formen. Wir haben einen rasanten Niedergang im Hören auf das Wort Gottes. In fast allen Ländern Europas, Nordamerikas und Kanadas. Und die Leute wissen gar nicht mehr, dass das Wort Gottes in der Bibel die einzige Weise ist, wie Gott zu ihnen redet. Durch das Wort redet Gott. Und das Wort wird lebendig und das Wort spricht. Ich schätze immer die Generationen, die vor uns gelebt haben. Und da hat man bei uns in Württemberg bei den Müttern und Vätern des Glaubens gesagt, es hängt ganz eng zusammen. ob eine Gemeinde verwelkt, verdorrt oder ob sie blüht. Das ist immer abhängig, wie sie mit der Bibel umgeht. Und nun wissen Sie, dass bei uns an vielen Orten, bei vielen Menschen der Zugang zum Wort Gottes zerstört wurde. Auf ganz schreckliche Weise. Wir haben eine geistliche Not in unseren Gemeinden, keine finanzielle Not. Das wird immer vorgeschoben. Wir haben auch keine Not mit Mitarbeitern, das ist nicht das Schlimmste. Es ist ein geistliches Problem, dass viele Christen nicht mehr die Kraft des Wortes Gottes kennen. Sie können noch so viel Lieder singen, sie können noch so viel über Gott träumen. Aber Gott kann nicht reden, wenn sie nicht am Morgen des Tages stille werden über seinem Wort und hören. Ich will hören, wie ein Jünger hört, was Gott sagen will. Seit Jahrhunderten ist ja unsere Theologenausbildung geprägt durch eine kritische Theologie. Da geht man ganz kritisch an das Wort Gottes hin. Und wenn Sie kritisch an das Wort Gottes hingehen, können Sie unheimlich viel am Wort Gottes kritisieren. Aber Sie haben gar nicht begriffen, das Wort Gottes will Sie kritisieren. Um das geht's doch. Dein Leben stimmt vor Gott nicht. Und Sie dürfen wissen, dass das Wort Gottes wahr und gewiss ist. Zuverlässig. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wenn Sie einmal nur nachdenken, wie Jesus zur Schrift, das war damals Altes Testament, gestanden ist. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Das erlauben sich Leute und sagen, aber doch, die Bibel ist nicht zuverlässig. Wenn das Jesus sagt, der Sohn Gottes. Es muss alles erfüllt werden, wie geschrieben steht. Aber es kann doch nicht wahr sein. Es ist ja witzig, wie immer gleich die Verleumder kommen und die dann sagen, dann bist du ein Fundamentalist. Können Sie nennen, wie Sie wollen. Aber wenn Sie ein Haus bauen, brauchen Sie ein Fundament. Das hat nichts zu tun mit dem Islamismus, den man auch Fundamentalisten nennt. Nein, lassen Sie doch die Killerworte weg. Jesus sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der hat sein Haus auf einen festen Grund gebaut und wenn ein Sturm kommt, kann das Haus nicht fallen. Und Jesus sagt, es werden an jenem Tage, wenn er kommt, Leute an der Tür stehen und Einlass begehren zum großen Festmahl und an die Tür klopfen und sagen, Herr Jesus, wir haben in deinem Namen Teufel ausgetrieben. Also die tollsten Wunder gemacht. Wir haben Menschen geheilt. Wir haben, und dann kommt alles, was sie alles für Jesus getan haben. Ihr sagt, ich kenne euch nicht, wenn ihr nicht tut, was ich euch sage. Und das ist die erste und einzige Sache eines Christen, nicht was wir getan haben und was wir alles für Jesus in die Wege geleitet haben, sondern ob wir sein Wort hören und tun. Jetzt ist ja erstaunlich, was in den Jahrhunderten, die zurückliegen, die Spötter und Verächter mit der Bibel gemacht haben. Das ist unglaublich. Die haben die Bibel verballhornt, die haben sie verspottet, verhöhnt. Die größten Philosophen, wir haben es doch erlebt, wie die Diktatoren in den ganzen Jahrhunderten mit der Bibel, wie die gesprochen haben. Denken Sie nur einmal an Kommunismus. Was hat er? Mao Zedong hat die Roten Garden ausgeschickt, dass sie alle Bibeln verbrennen sollen. Und sie haben die Kirchen verwüstet. Und auf dem Höhepunkt der Mao-Revolution, erstaunlich die Zeugnisse, wo Leute sagen, da bin ich zum Glauben an Jesus gekommen, habe das Wort Gottes in der Bibel vernommen. Und wenn wir heute von mindestens 130 Millionen Jesusleuten in China reden, da gibt es keine Religionsfreiheit. Aber die das Wort der Bibel hören, dass dort mehr Leute am Gottesdienst teilnehmen als in Nordamerika. Und die Stimme der Bibel hören, dass die Bibeldruckerei in Nanking in 3 Schichten gedruckt hat und nicht den Bibelhunger in China, im sozialistischen China stillen konnte, weil der Sozialismus nicht die Kernfrage des Lebens ist, sondern wie ich mit Gott in Ordnung komme. Und was Gott zu meinem Leben sagt, was ist hier im Ravensberger Land das Wort Gottes verhöhnt worden? Von Kanzeln von Theologen. Und dann war es ein Völkening, der gerufen hat, weg vom Rationalismus hin zum Wort Gottes. Und das ganze Gebiet wurde von Jöllenbeck und wie die Orte Schnathorst und alle heißen, es gab eine Bewegung, eine Erweckung, einen Aufbruch. Das bewegt uns ja in diesen Tagen, wie man einen Aufbruch machen kann. Und da wird viel gesprochen, es gibt viele Mittel. Aber was mir so weh tut, man spricht nur über Formen. Mit Formen können Sie eine Gemeinde nicht erwecken. Mit Geld, mit Professionalität ist immer teuer. Wissen Sie das? Gucken Sie sich all die Etats an. Es geht doch um den Inhalt. Und wo der Inhalt stimmt, da kann Gott wirken, da kommen Menschen zum Glauben. Und es geht in all unseren Versammlungen immer um den Inhalt. Ich war ja 40 Jahre in der Gemeinde. Es war nicht, manchmal nicht ganz leicht, Sie wissen, wie die es heute in den Landeskirchen ist. Aber was ich sagen kann, als wir nach Stuttgart kamen, die Jugendarbeit, zwei Jugendreferenten, kam die Bibel nie vor, waren toll sozial aktiv. Es waren ganz wüste Auseinandersetzungen. Man hat uns im Gesamtkirchengemeinderat in Stuttgart verboten, in meiner Privatwohnung mit jungen Leuten Bibel zu lesen. Glauben Sie das? So ist das heute. Das ist delegiert an das Jugendwerk. Und das Jugendwerk macht eben nichts mit der Bibel. Und dann haben wir uns getroffen, kleinen Kreis. Und dann ist das gewachsen. Wir brauchten gar keine Hauptamte mehr. Über 70 Jugendmitarbeiter waren plötzlich da, die für den Herrn brannten. Das ist nicht etwas, was wir machen können, das macht der Herr. Bei uns kocht der Chef. Und das macht der lebendige Gott selbst. Und der Herr Jesus wirkt durch sein Wort. Und wenn Sie das wissen, auch in allen Entartungen, die wir in der Geschichte der Christenheit immer wieder hatten, denken Sie nur an die Reformation, aber denken Sie an die Hugenotten, an die Waldenser, denken Sie an die frühchristlichen Irrlehren, die alle da waren. Was ist alles gewesen, was die Salzburger sich trafen, verboten, aber das Wort Gottes haben sie gehabt. Und als sie vertrieben waren im Winter aus Salzburg, haben sie ihre großen Höfe stehen lassen im Winter. Oft hat man ihnen doch die Kinder weggenommen, aber die Bibel haben sie vorausgetragen. Es geht nicht darum, dass wir sie vor den Leuten präsentieren, sondern dass wir mit der Bibel leben und dass die Bibel zu uns reden kann. Und das ist ganz schlimm, dass man heute die Bibel bloß noch als Steinbruch benutzt, wo man ein paar Dinge rausbrechen kann, die, mit denen man gerade gegenwärtige moderne Thesen untermauern kann. Dazu ist die Bibel nicht da, dazu taugt sie nicht. Man muss hören, wie ein Jünger hört. Gehorsam, mit einem offenen Herzen. Und da ist ganz schlimm, wenn man das Bibelwort anpasst. An wen denn anpasst? An unsere Zeit heute. An unsere gottlose Zeit. An unsere Zeit, die nicht mal weiß, wie es weitergeht mit Europa und wo alles auseinanderbricht. Wo der Mensch meint, er sei der Herr aller Dinge, der elende Mensch mit all seinen Fehlern. Man kann es doch nicht an unsere moderne Zeit anpassen. Sie brauchen die Bibel überhaupt nicht anpassen. Die Bibel ist zu allen Zeiten höchst aktuell. Und sie ist zeitnah, wie im ersten Jahrhundert, als Paulus seine Briefe geschrieben hat. Und so ist es in unseren Tagen, wenn einer auf einmal anfängt und die Bibel liest mit einem offenen Herzen, so war es in den großen Erneuerungsbewegungen. Was hat denn Luther gehabt? Keine Kraft, keine Unterstützung der Politik, kein Geld, aber das Wort. Und das Wort hat gewirkt, das Wort hat Frucht geschaffen. Mir tut das immer weh, wenn heute gesagt, man kann doch nicht die Bibel wörtlich nehmen. Ja, wie denn dann? Wie soll man denn das nehmen? Wenn wir miteinander reden, kann ich nur noch auf Worte hören. Ja, das kann jeder selber raussuchen. Ja, wie bitte? Nein, ich stehe auf diesem Fundament des Wortes Gottes. Und das Wunderbare ist, dass das Wort Gottes heute redet. Jetzt darf ich das Ihnen erzählen, wie es bei uns ging. War ja auch in der Universität studiert und kenne ja all die Fragen, die man diskutiert hat. Für mich war das größte Ereignis, als Billy Graham 1974 die Evangelikalen aus aller Welt zusammengerufen hat. Fritz Lauber hat damals ein Buch geschrieben, Der Aufbruch der Evangelikalen. Was ist denn evangelikal? Wenn Sie im Duden nachschauen, da stand im Duden die beste Erklärung, der Autorität des Wortes Gottes verpflichtet. Toll. Deshalb gefällt mir das Wort evangelikal so, der Autorität des Wortes Gottes verpflichtet. Und das haben wir auf einmal gemerkt, in der ganzen Welt leben Leute, die das tun. Und wir in Europa, wir sind in einer ganz schweren Lage. Und die haben uns damals, die Führer aus der dritten Welt, uns ans Herz gelegt, ob sie aus Bangladesch kamen oder aus Indonesien oder aus den Arabischen Emiraten. Wir schicken keine Studenten mehr nach Europa und erst recht nicht nach Deutschland und nicht nach Nordamerika. Wenn wir die zu euch schicken, kommen sie kaputt zurück und wir können sie nicht mehr brauchen als Verkündiger des Evangeliums. Das war für uns ein Schock. Und die haben gesagt, wenn ihr uns was tun wollt, es gibt viele, die helfen uns mit dem Saatgut und in der technischen Hilfe, aber die allerwichtigste Aufgabe, die ihr uns in Deutschland tun müsst, helft uns bei der Ausbildung unserer Prediger und Pastoren. Keine Dozenten schicken. Da fällt das Dach der Bibelschule zusammen. Da muss man bei einem einheimischen Lehrer beim Gehalt ein bisschen nachbessern. Es war der Anfang von Hilfe für Brüder. Erst 1980 sind wir eine Organisation geworden. Aber das ist so wunderbar, wie in wenigen Jahren die Afrikaner selber das gemacht haben. Hochgraduierte Seminare im Tschad, Zentralafrikanischen Republik, in Nairobi, wo man den Doktor machen kann. In Südamerika, in Guatemala ein wunderbares Seminar. In Malaysia, der großen Islamrepublik, sind es die Chinesen, die wunderbare Bibelseminare. Nur einmal sind wir gebeten worden, für ein paar Jahre mit einem alttestamentlichen Dozenten zu helfen. Aber das freut mich, wenn ich heute sehe, wer leitet den Bibelleseabend, wer leitet die stark wachsenden Missionskirchen in Afrika. Sind alles in Afrika oder in diesen asiatischen oder südamerikanischen Ländern ausgebildete Bibeltheologen. Und dann, das wollen wir, bei der Bibel bleiben und wir wollen euren Einfluss nicht haben. Übrigens auch, haben sie gesagt, euer Lebensstil macht unsere Leute kaputt. Wenn die nach 5 Jahren zurückkommen, wollen sie einen Fernseher, ein Auto und einen Kindergarten. Und das können wir in Afrika ihnen nicht bieten. Und das ist so wunderbar, wie sie ein Lehrerseminar in Malawi angeboten haben. Da fehlen 30.000 Lehrer. Und das Erste war, wir suchen junge Leute aus den Dörfern, Jesuszeugen, die sich verpflichten, Keuschheit und Treue zu leben und zu lehren. Das Emmanuel Teachers Institut dort in Malawi. Und das so einen großen Segen gibt aus der Bibel heraus. Und das haben sie uns ganz wichtig gemacht. Sie müssen auch für unsere Bibelschulen viel beten, weil all dieses Gift immer wieder eindringt, als ob wir Herren der Schrift wären und die Schrift nach unseren Gedanken umformen könnten. Nein, die Bibel ist Gottes Wort. Und was mich wundert, obwohl in allen Jahrhunderten, die zurückliegen, in den 20 Jahrhunderten, schon im ersten Jahrhundert waren ganz schreckliche Irrlehren. Da haben die Christen das Alte Testament verbannen wollen und dann haben sie Gott anders gedeutet mit teuflischen Dingen. Es ist alles immer eingedrungen. Wie viele Seiten wurden aus der Bibel rausgerissen? Und wir haben die Bibel heute noch. Und es fehlt nicht ein Satz. Stellen Sie mal vor. Obwohl die Verächter und Spötter alles verreißen wollten. Jeder Christ hat die Bibel so, wie sie damals aus den ersten Jahrhunderten uns überliefert wurde. Kann man eigentlich schöner erkennen, dass Gott seine Hand über der Bibel gehalten hat? Und dass diese Bibel nicht neu geschrieben werden muss für die Eskimos oder für die Romas und die Sintis, die doch ein ganz anderes Denken haben. Es ist immer die gleiche Bibel. Und die großen Erweckungen sind immer durch die gleiche Bibel geschehen. Das ist ein ganzes Geheimnis. Im Synodalkampf in Stuttgart, wie wir da standen, sagte mein Kollege von der offenen Kirche, für unsere Zeit musste man die Bibel neu schreiben. Für eine Meinung immer, für unsere Zeit. Was ist denn unsere Zeit? Der Mensch mit seinem bösen und unerlösten Herzen, der verloren ist in Lüsten und Süchten seines Lebens, der rücksichtslos sein Ich auslebst, immer das Gleiche noch. Was willst du neu schreiben in der Bibel? Aber die Bibel ist doch von Menschen geschrieben, natürlich ist sie von Menschen geschrieben. Waren wahrscheinlich so 40 Verfasser, Handwerker, Ärzte, gekrönte Häupter waren dabei, schlichte Hirten, Priester, Propheten. Aber der Petrus sagt, sie sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern sie haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Ja, wie denn sonst? Wenn unsere Fantasie durchgeht, ach, das erleben wir doch so oft, dass mit meinen frommen Fantasien ich irgendwie was vorstelle. Nein! Ihr tut gut daran, sagt Petrus, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehen und Herzen, bis du wach wirst. Und das Schlimme ist, wir können ja das Wort Gottes gar nicht verstehen, weil wir blockiert sind von unserem bösen Herzen, von unserem finsteren Herzen. Wir haben doch gar keinen Zugang zu den göttlichen Dingen. Wir kapieren, wenn der Benzinpreis 13 billiger ist. Aber für die göttlichen Dinge verstehen wir doch gar nichts. Wir sind doch so gefangen in die fleischlichen Dinge unseres Lebens. Die beherrschen uns und gerade wir in den Wohlstandsländern wissen das, wie das ist. Dann wird immer wieder gesagt, aber die Bibel geht doch gegen den Strich meines Denkens. Gott sei Lob und Dank. Ich bin immer wieder glücklich, wenn ich meine Bibel lese und sage, das verstehe ich nicht. Denn ich bin ganz sicher, mein Denken ist falsch. Und ich muss mich korrigieren lassen vom Wort Gottes. Und ich bin so froh, dass ich von Jahrhunderten ganze Auslegungen habe, wo ich blättern kann. Wenn ich in meiner stillen Zeit plötzlich stehe und will, dass mir von den großen Lehrern des Glaubens, auch von den Erweckungspredigern, sagen lassen, was sie im Wort Gottes erkannt haben. Und so wird das Wort Gottes zur Basis meines Lebens. Ist das Wort Gottes wahr? Ja. Und jetzt können Sie ganz viele Worte einfach sich selber zusammensuchen. Jesus hat nie mit Menschen drüber gestritten, aber er hat in seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, mit dem Vater gesprochen, heilige sie in der Wahrheit. Was ist denn Wahrheit in unserer Welt? Gucken Sie in die Politik, in die Wirtschaft, in die Zeitungen. Wo ist denn Wahrheit? Wo ist denn Wahrheit? Und Jesus, heilige meine Jünger in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit in dieser Welt, vor der wir uns beugen und die unser Leben durchdringen muss. Das ist so wichtig. Dein Wort ist die Wahrheit. Und Jesus hat ja sehr deutlich uns, und das ist ganz aktuell in diesen Tagen, die Abschiedsreden von Jesus, wie er uns sagt, welche Schrecken vor uns liegen. Auch wenn wir an den Terror denken, der nirgendwo in der Welt bisher und auch nur an einer Stelle besiegt wurde. Boko Haram sind die schlimmsten Schlechter in Nordnigeria. Schlimmer als ISIS und Taliban. Jedes Jahr sterben 15.000 friedliche Zivilisten. Seit 1985. Christen! Und Jesus hat uns davon gesagt, dass wir gehasst werden um seines Namens willen. Und das müssen Sie wissen, dass der Jesus-Name in unserer Welt gehasst wird von allen, die ihm nicht nachfolgen. Das kennen Sie schon aus Ihrer Verwandtschaft, wenn Sie einen Verwandten haben, der das Evangelium mit Füßen tritt. Das ist ein Hass, ein unglaublicher Hass. Mit Moslems können Sie schön beten, aber wenn Sie den Namen Jesus nennen, ist die Hölle los. Wissen Sie das? Und diese ganzen Morde geschehen um des Namens Jesus willen. Diese 21, die dort am Strand von Libyen gestorben sind, Gastarbeiter aus Ägypten, aus der Arbeit von Maggie Gobran in den Müllvierteln von Kairo, sind sie zum Glauben gekommen durch diese wunderbare Christin, die Maggie Gobran. Und jetzt sind sie nach Libyen gegangen, um Geld zu verdienen. Dann waren sie am Ufer mit den orangenen Roben. Man hat 4 Wochen Gehirnwäsche mit diesen 21 gemacht. Der 21. war ein Ghanaier, der gehört eigentlich gar nicht zu den Ägyptern. Aber gesagt, ich will dabei sein, wenn es um Bekenntnis des Jesus-Namens geht. Und dann sollten sie rufen, Allahu Akbar, was haben sie gerufen? Jesus, mein Heiland! Und so sind sie gestorben. Hat man das Schwert ihnen über den Kopf gezogen Und das müssen Sie wissen, unsere Welt, dass Jesus uns davon gesagt hat, Matthäus 24, von der Verführung der Gemeinde, wissen Sie das? Dass Jesus Angst hat um die Verführung. Wo ist denn die Verführung in Ihrer Gemeinde? Wissen Sie, dass man auf der Hut sein muss, Verführung, dass falsche Christusse gelehrt werden, falsche Christusse. Jesus hat davon gesprochen, weil es die akute Not ist und die Liebe erkaltet in so vielen. Und das Evangelium wird gepredigt in der ganzen Welt zum Zeugnis über alle Völker. Und dann kommt die Wiederkunft Jesu. Der kommt in die Zukunft sogar, in der Offenbarung. Wir sind so froh, dass das in den schrecklichen Geschehen, durch die wir durch müssen, durch Trübsale dieser Welt, wir das wissen dürfen. In dieser Zeit des Friedens wollen wir uns zurüsten, dass wir treu bei Jesus bleiben. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Diese Erde hat keinen Bestand. Auch alle Lösungen dieser Welt, auch die Welteinheitsgesellschaft des Antichristen, vor der wir stehen, auch nicht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist so wichtig. Mag das Gras verdorren und die Blume verwelken, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit und bekommt nicht eine Runzel. Nur mal Jesus aus den vielen Worten, wahrlich, mit dem Amen eingeleitet. Das heißt, wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergeht, wird nicht vergehen der kleinste Buchstaben, noch ein Tüpfelchen von den großen Gottesordnungen unseres Lebens. Nicht vergehen. Auch wenn alles zusammenbricht. Und deshalb ist die Bibel ein ungeheurer Schatz, das Buch aller Bücher. Durch kein anderes Buch, das kann man gar nicht sagen, können wir die wirklich verlässlichen Informationen über Gottes erbarmendes Herz und seine Liebe, über sein rettendes Tun erfahren. Und es wird bis in Ewigkeit kein anderes Buch sein. Aber es übersteigt immer unser Verstehen. Als Gott einem Abraham sagt, du sollst ein großes Volk werden. Und als er 99 Jahre alt war und seine Sarah lacht, ich sagte, ich weiß doch, wie die Babys geboren werden. Das braucht er doch mir nicht erzählen. Und Gott sagt, du wirst noch lachen, weil er sein Wort mit Freuden hält, auch da, wo wir es nicht für möglich halten. Und das war bei einem David so. Und das war bei allen, bei Mose und so, und bei Josua und bei Gideon und bei Daniel. Dein Glaube steht nur auf festem Grund, wenn du nicht auf deine Vermutungen dich verlässt oder auf deine Gedanken, sondern auf die Worte Gottes. Auf dem Felsengrund der Verheißungen Gottes ruht dein Glaube. Er hat es gesagt und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Darum lieben meine Frauen nicht so die Lieder. Die kann man doch verstehen. Warum kann man die heute nicht verstehen? Ein Philipp Spitta hat es doch ausgedrückt. Die ganzen Lieder, die eine so große Bedeutung haben, die sind alt. Ja, der 23. Psalm ist noch älter. Aber trotzdem ist er aktuell. Und die Lieder, die uns das Wort Gottes ins Herz hineinsingen, dass ich auf diesem Glauben stehen kann. Anker werfen auf dem Felsengrund der Verheißungen Gottes. Als Jesus verhaftet wurde, hat der Petrus noch gemeint, Herr Jesus, das taugt doch nicht. Ich werde für dich kämpfen, das Schwert rausziehen. Und Jesus sagt, nein, es muss so geschehen. Das ist ja furchtbar, dass der Gottessohn gemordet wird. Es steht geschrieben, die Schrift muss erfüllt werden. Jetzt gibt es so viele Leute, die sagen, das ist mir so unappetitlich mit dem Blut. Nur der Speichel ist mir noch viel weniger appetitlich und der Schweiß eines Menschen auch nicht. Das mit dem Blut ist gar nicht schlecht. Was ist das oft lebensrettend, wenn wir Blut haben? Das Blut Jesu ist für unser Leben so wichtig. Und wie hat schon im Alten Testament der Prophet Jeremia gesagt, es geht doch nicht um Gedanken, die wir haben. Und erst recht doch nicht um Träume. Wenn Sie wüssten, was ich für einen Mist träume nachts. Neulich ist meine Frau sogar noch wach geworden. Es war so ein Durcheinander. Ich bin froh, dass ich nicht auf Träume mich verlassen muss, sondern dass Gott durch sein Wort so klar und verständlich redet. Da sagt Jeremia, Wann endlich wollen die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der soll ruhig Träume erzählen. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und im Psalm 51 heißt Gott, der Herr ruft der Welt von Anfang an. Damit offenbart sich Gott nicht durch Wunder und Zeichen. Die bleiben zweideutig. Mein Leben ist voller Wunder, wissen Sie das? Voller Zeichen. Ich bin doch ein uralter Urgroßvater. Und dass ich vor Ihnen überhaupt noch stehen kann. So ein Wunder ohne jeden Tag ist ein Wunder. Wenn man morgens aufsteht und seine Sinne noch benutzt, ist alles ein Wunder. Aber die Offenbarung Gottes geschieht im Wort. Und das ist so groß, dass ich das weiß. Gott, der Herr, redet durch die Bibel. Und das ist so wunderbar, offenbart sich als der Schöpfer und Richter und als der Heilige meines Lebens. Jetzt habe ich drei Punkte, die ich Ihnen sagen will, bevor ich es dann nachher noch zusammenbinde. Drei Punkte, die mir so wichtig sind, um das noch einmal, das Zeugnis der Bibel wichtig zu machen. Zuerst einmal, die Bibel ist ein unheimliches Buch. Heute sind ja überall modern die Wohlfühlgottesdienste. Es erinnert mich immer, bei uns im Schwäbischen macht man in Stuttgart die Hocketze. Da sitzt man auf Bänken, die Vereine, und da gibt es Sauerkraut und Hasenbraten, und da sitzt man zusammen, dann spielt einer die Ziehorgel. Da ist Wohlfühlen. Aber der Gottesdienst ist gar kein Ort zum Wohlfühlen. Es war nicht ein Ort zum Witze machen. Ich war neulich in einer Gemeinschaftsstunde, da hat man Klick, Klick gemacht, wie so ein Auto rauskam und so Teilnehmer. Es ist nicht eine Unterhaltungssendung mit irgendeinem Moderator. Sondern ich trete vor den heiligen Gott mit meinem unheiligen Leben. Und da geschieht etwas, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, wenn Sie es mit aufrichtigem Herzen tun, dass der Geist Gottes Ihnen etwas aufdeckt. Wissen Sie, dass in der Bibel das Wort Gottes auf eigentümliche Weise mit dem Heiligen Geist verbunden ist? Hat der Heilige Geist etwas ganz anderes? Nein! Warum? Wir sind neugeboren aus dem Heiligen Geist und der Petrus sagt, aus dem Wort Gottes. Das ist interessant. Das Wort Gottes und Heiliger Geist ist ganz eng verknüpft, fast austauschbar in der Bibel. Mir gefällt das immer so wie Paul Gerhardt in dem Lied Sollte ich meinen Gott nicht singen, sagt, seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort. Natürlich. Uralte Bibelerkenntnis. Dass der Heilige Geist kommt durchs Wort. Und damit bin ich immer geschützt von allen menschlichen Schwärmereien. Wissen Sie, was Menschen schwärmen, was habe ich schon erlebt? Was haben wir schon erlebt mit falschen Evangelisten und Verdrehern des Wortes? Wenn sie das Wort Gottes haben, wirkt der Geist. Wie haben die Jünger zu Jesus gesagt, als Jesus sagt, wollt ihr nicht weg, deine Worte sind Geist und Leben. Aha. Das Bibelwort ist Geist und Leben. Darum ist es wirksam. Darum ist es ein Samenkorn. Aber Jesus sagt selber in Johannes 16, das ist so schön, steht drin, Sie können es nachlesen, wie er sagt, er wird den Heiligen Geist senden. Was gibt er ihm da als Aufgabe? Mit was die erste Aufgabe des Heiligen Geistes? Er wird die Welt überführen von der Sünde und vom Gericht. Das ist die notvollste Stelle ihres Lebens. Viel, viel schlimmer als Klimakatastrophe. Viel schlimmer als Plastik- und Dieselautos ist, dass wir sündige, verlorene Leute sind, dass noch nie ein Mensch sich aus eigener Kraft von seiner Sünde befreien kann, weil die Sünde unser Herz in Besitz genommen hat. Ich sage Ihnen gerne die Bibelstelle zu Matthäus 15, wenn Jesus über das Herzen redet, aus deinem Herzen kommt das, nicht aus der Zeitung die Sünde oder als der Versuch im Film, oder aus deinem Herzen kommt alles Arge. Dein Herz ist so schlimm, da ist die Not. Und wie wird das Herz erneuert? Das muss dir der Heilige Geist aufdecken. Sehr erschütternd, dass ein David, selbst nach seinem schrecklichen Ehebruch mit der Bathsheba, das nicht gefühlt hat. Wir sind schon merkwürdig unsensibel Gott gegenüber. Und das ist in der ganzen Bibel zu beobachten. Bei Adam und Eva und bei vielen anderen Geschichten, dass Menschen gar nicht merken, was in ihrem Leben los ist. in der Sünde, sie können ja jahrelang leben und die fleischliche Sicherheit, das ist ja die große Not unserer Mitmenschen, auch von uns selber, dass wir gar nicht merken, um was es eigentlich geht, wenn wir uns zur Versammlung treffen, das Wort Gottes hören. Der Heilige Geist will uns das aufdecken, wo wir gesündigt haben. Haben Sie mal erlebt? In Ihrem Leben? Sie erschrocken sind, wenn Ihnen Dinge noch einmal, wir Alten, wenn uns Dinge aus unserer Kindheit noch mal anfallen, aus der Schule, wie wir andere verletzt haben, wie wir andere verhöhnt haben, Kinder können gnadenlos sein, und wie sie ihre Seele belastet, und wie sie suchen, wo kriege ich denn Frieden? Und dann werden die Bußpsalme des David ihnen auf einmal zur Hilfe. Da ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Viele seelische Leiden sind letztlich nur Erkenntnisse der Schuld und das Wissen, ich kann immer umkehren. Wie viele Menschen haben sich dummerweise das Leben genommen? Das ist doch keine Lösung, wo bloß das Evangelium den Weg weist. Als Gott ruft, Adam, wo bist du denn? Und so war es, als Nehemia im wiederaufgebauten Jerusalem den Propheten Esra das Gesetz verlesen ließ. Das Gesetz ist ja eigentlich ströhren. Und ich habe angefangen an zu heulen. Wissen Sie, Sie können keinem Menschen Schuld einreden. Ist Ihnen das bewusst? Hat doch gar keinen Wert, wenn Sie sagen, du bist ein schlimmer Sünder, dann grinst der. Das kann doch nur der Geist Gottes machen. Als der Petrus am Pfingsttag in Jerusalem eine Bibelarbeit gehalten hat und das kurz dem Volk nochmal erläutert, ich habe Jesus gekreuzigt. Ja, die haben doch das mit Begeisterung getan. Da bricht es plötzlich in ihnen auf, was sollen wir denn tun? Und wissen Sie, was das war? Das ist das Gewissen. Das wichtigste Organ im Gottesdienst ist Ihr Gewissen. Paulus sagt mal in 2. Korinther 4, wir beweisen uns wohl in aller Menschen Gewissen vor Gott. Die Predigt des Evangeliums muss ins Gewissen treffen, in der Evangelisation, am Sonntag, in der Bibelstunde, im Hauskreis. Wir brauchen doch keine Probleme, sonst muss ins Gewissen kommen. Wie kommt das denn? Jetzt darf ich Ihnen einen ganz einfachen Tipp weitergeben. Es hat gar keinen Wert, wenn Sie einen anderen anprangern und sagen, du bist ein Sünder. Da wehrt er sich, macht einen Rollladen zu. Aber Sie können erzählen, wie es bei Ihnen war. Und das hat ja Jesus von uns gewollt. Wir sollten seine Zeugen sein. Erzähl es doch, wie bei dir das war. Wir lebten auch so lange in fleischlicher Sicherheit. Ist doch alles nicht in Ordnung und das machen doch alle. Ist gar nicht schlimm. Und auf einmal hat das Wort uns getroffen. Wissen Sie, dass das der einzige Zugang zu Muslimen ist? Muslime sind ja immer überzeugt, dass sie viel, viel besser sind als Christen. Und Muslime haben auch keine Sündenerkenntnis. Gibt es nicht im Islam. Aber wenn Sie Ihrem türkischen Nachbarn sagen, ich bin nicht gut, ah doch, du bist doch gut, dann nein, ich bin nicht gut. Wenn du wüsstest, wie mein Herz ist. Ich habe es neulich in einer privaten Fachschule für Chemiker, war so ein Kreis, waren Muslime dabei, eine hat sich noch dekoriert. Die wollten da reden. Können Sie auch über Ihre Sünden reden? Gerne. Versage vielem, meinen Kindern gegenüber, wird meiner Frau ungerecht, wie ich mit der Wahrheit umgehe, meine Selbsteinbildung. Die kam auf einmal nachher zu mir, die hochdekorierte Muslime, und sagt, das gibt es doch bei mir auch. Und sagen, wie werden Sie mit Ihrer Schuld fertig? Ja, das will ich am jüngsten Tag mit Allah besprechen. Nein, Sie können es nur bezeugen. Und alle Muslime, die Christen geworden sind, das hat mir so tief, das war doch so ein toller Mensch. Und ich habe auf einmal gemerkt, da geht es um eine Gottesbeziehung, die viel tiefer geht. Wenn Jesus in der Bergpredigt das sagt, wer seinem Bruder mit bösen Worten bombardiert, der ist ein Mörder. Und jetzt nochmal mit unseren Augen, das habe ich schon mal erwähnt. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, wer kann von uns Männern noch bestehen? Und dann ist immer so schön, da kommen nachher ein paar Frauen und sagen, das ist bei uns Frauen doch gar nicht anders. Dass es auf einmal bewusst wird, wie wir durch und durch sündig sind. Und deshalb ist so groß, dass das Wort Gottes wirkt. Und so war es in allen Jahrhunderten, so war die Erweckung. Und so sind die Leute auf einmal gelaufen, wer löst denn meine Probleme? Das mit dem zweischneidigen Schwert, das ist toll, so waren die Opfertiere hingehalten worden und der Priester hat das Messer gezückt. Gottesdienst ist nicht eine Wohlfühlveranstaltung. Da sind wir falschen, verführende Leute. So unser Leben soll dort zur Ordnung kommen. Wie in der Pfingst, was sollen wir denn tun? Glaube an den Herrn Jesus. Das ist wunderbar. So einfach. Er hat für alles bezahlt. Gibt's denn das? Es ist heute ganz schlimm, wie bis in die Gemeinschaftskreise hinein Prediger sagen, aber auch Gemeinde, wegen mir hat Jesus nicht sterben müssen. Für mich hat er sterben müssen. Es floss für mich das teure Blut, das Glauben fasse ich. Und das weiß ich aus der Bibel, weiß ich das. So wie unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Und das ist ganz ungeheuer, was man da erlebt. Da laufen mir als Seelsorger oft auch die Tränen runter. Wenn man das Menschen zusprechen darf, wenn man auf die Knie geht und vor Gott das Menschen sagen darf. Und du brauchst diesen Frieden Gottes. Anders kannst du nicht sterben. So willst du ins Gericht Gottes treten. Da gibt es ein Gericht Gottes. Sie dürfen in allen Diskussionen sagen, in der Bibel steht es doch. Und steht so deutlich drin, alle Schurken dieser Welt, auch all die blutigen Diktatoren, Stalin, Hitler und Napoleon, die wünschen sich auch, dass es kein Gericht gibt. Aber du musst es wissen, wie du im Gericht erlöst bist. Wie wollt ihr dem künftigen Zorn Gottes entrinnen? Das ist ein Thema, das in all unsere Versammlungen hineingehört. Das ist auf allen Seiten der Bibel die Botschaft. Und das macht sie so lebendig, weil der Geist Gottes uns das im Gewissen zeigt und aufdeckt. Und auf einmal ist das so wunderbar in der Erweckung. Ich habe es in Uganda erlebt, 1975 in der Uganda-Erweckung, wie in der Gemeinde auf einmal nach der Versammlung sie aufeinander zugegangen. Du, das war nicht recht, wie ich gestern mit dir gesprochen habe. Vergib mir. Und ich habe dich gestern so hochnäsig angeguckt. Verzeih mir, ich bin manchmal so stolz. Was würde in unseren Gemeinden anbrechen, wenn das Wort Gottes wieder Kraft hätte? Schon in der Stiftshütte, wie der Eli da war, der junge Samuel dort war, war das Wort Gottes rar geworden. Das ist die Situation heute unserer deutschen Gemeinden. Wir brauchen keine Attraktionen und keine Gags, um da neues Leben einzubringen. Wir brauchen das Wort Gottes. Und das können Sie so schlicht aus Ihrem Leben bezeugen. Das war immer so. Jeder hat das so gut gemacht. Und Jesus hat sie gebraucht, die Handwerker und die Fischer, ganz einfache Leute. Und die Schriftgelehrten sagten, das sind ja Laien. Ja, natürlich. Aber von der Sache haben sie was begriffen, vom Wort Gottes. Und haben Frieden mit Gott gefunden. Und ihr unverständiges, verfinstertes Herz ist frei geworden. Ich brauche diese Erneuerung. Wir sind so verfinstert, dass wir nicht mal merken, dass wir uns bekehren müssen, dass wir Buße tun müssen. Das kann nur das Wort Gottes uns zeigen. Erster Punkt. Es ist ein unheimliches Buch, zerstört meine Selbstsicherheit. Das ist die Bibel, wenn man es wirklich aufrichtig liest. Die Bibel kritisiert uns. Natürlich wollen Leute die Bibel zerflettern. Aber am Ende haben sie nichts mehr in der Hand. Aber die Bibel dürfen sie nützen zu ihrem Heil. Das Zweite, das Wort Gottes schafft den Giftmüll meines Lebens weg. Das ist mir immer so, wenn man heute über den Giftmüll der Atomkraftwerke redet, das ist eigentlich noch viel schlimmer mit der Schuld meines Lebens. Die will ich vergessen, aber die kommt immer wieder raus und die strahlt. Die hat so viel vergiftet und zerstört. Und sehr interessant, wie unsere Zeitungen bloß voll sind von Anklage. Trump in Amerika und die May mit dem Brexit und die Oppositionsparteien und die in Berlin und die Gewerkschaften und was überall und dann geht es weiter. Wir haben so eine Art, die Schuld der anderen zu entdecken, aber das Wunderbarste, wie wird deine Schuld weggenommen und getilgt? Die Propheten haben schon gesagt, ein Leopard kann nicht die Streifen seines Fells ablegen und ein Moor kann nicht plötzlich eine weiße Haut kriegen. Wie könnt ihr neu werden, die ihr das Böse zu tun gewohnt seid? Nur durch Jesus. Und der Heiland Jesus wird uns nur groß über diesem größten Problem der Sünde. Sehr merkwürdig, dass wir über das Wort Sünde so wenig reden. Auch in den Kirchen nicht mehr. Es war der Spiegel vor ein paar Jahren, der gesagt hat, noch nie hat die Sünde so gewütet wie heute in unserem Jahrhundert. Bei den Bankerbonis und in der Wollust und in den zerbrechenden Ehen und in der Lüge und in den Fake News. Ja, wahnsinnig. Das preisgekrönte Journalisten kommt raus. Die meisten Artikel waren alle erfunden und wurden prämiert. Mehr brauchen wir gar nicht mehr. Was ist denn, wo leben wir eigentlich? Nein, es geht darum, wie du mit deiner Schuld fertig wirst. Und das ist das, nur Jesus allein, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Es gibt gar keinen anderen Ort. Es ist rührend, wenn jemand sagt, es wäre nicht nötig gewesen. Schade, dass sie nicht der Ratgeber Gottes gewesen sind, der seinen eigenen Sohn dann hätte nicht hingeben müssen. Es hat keinen anderen Weg gegeben. Und das ist die aufregendste Botschaft, die die gottlosen Menschen unserer Tage fasziniert. Sie haben doch einst auch als Jugendlicher in der Pubertät gespottet über ihre Eltern. Und auf einmal ist das Wort aufgegangen. Da haben wir ein Geheimnis, dass das Wort Gottes ein Samenkorn ist. Und wieder haben wir das Gleiche, weil der Geist Gottes im Wort wirkt, geht auf einmal Frucht auf. Hundertfältig trägt das kleine Körnlein Frucht, verfault in der Erde und trägt Frucht. Es kommt nicht leer zurück, sondern tut, wozu es gesandt ist. Die großen Missionare haben nie erlebt, was das für Aufbrüche sind. Sie haben meist nur die ersten, oft nicht einmal Ludwig Krapf, der erste Missionar in Ostafrika, hat nicht einen in 25 Jahren taufen können. Aber wenn Sie heute nach Kenia kommen, jedes Schulkind mit 10 Jahren, und wenn es zum Dixon-Urwald kommt, kennt den Namen Ludwig Krapf. Weil das längst offenbar geworden ist, was es für die riesigen Missionskirchen, das sind bibeltreue Kirchen, die alle nicht im ökumenischen Rat sind. Ganz tolle Afrika-England-Kirche, was das ist. Bis in Sudan hinein, bis in Kongo. Gemeinden, die mit dem Wort leben. Ludwig Krapf und im Museum in Nairobi sind die wichtigsten Räume, innen die beiden Größen, Ludwig Krapf und Johannes Rebmann, gewidmet. Die haben nie was davon gesehen, aber das wissen sie, dass das nicht vergeblich ist. Und wenn sie lang gestorben sind, wissen Sie, dass die Gebete für Ihre Enkel nicht verloren gegangen sind, sondern der Herr auch diese Gebete erfüllt. Das ist ein Geheimnis, dass wir wissen, wie Jesus das tut. Das Passahlamm aus dem Alten Testament, dass plötzlich das Lamm ist, das verstehen junge Leute heute nicht mehr. Da müssen wir es ihnen erklären. Beim Passafest hat es die Kinder fasziniert. Mama, warum hat das arme Schäflein sterben müssen? Um unserer Schuld willen. Das Blut zeichnet unsere Tür. So haben die Juden das gefeiert. Das Passa. Und Jesus ist das wahre Passalam. Aber das nächste noch, was ich sagen will, bevor ich zusammenschließe. Das Größte vom Bibelwort ist, dass es unser Leben neu macht. Ich habe schon gesagt, die Neugeburt geschieht durch das Wort Gottes. Der Geist Gottes kommt und erneuert unser Leben, dass der Geist Gottes in uns wohnen kann. Paulus nennt das Wort Gottes das Schwert des Heiligen Geistes. Habt es wieder? Ganz viele Stellen in der Bibel. Das Schwert des Heiligen Geistes. Was wirkt der Heilige Geist? Das Wort. Und deshalb ist das so wichtig. Das macht uns nüchtern, bewahrt uns vor aller Schwärmerei. Aber dieses Wort wirkt und macht unser Leben neu. Es ist voller Geist und Leben und es schafft Gewissheit und verändert uns. So wie es im Psalm 34 schon heißt, das Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, das hält er gewiss, das wird so sein. Aber schon als Mose einst das Volk Israel nimmer hineinführen durfte ins gelobte Land, ganz am Ende vom 5. Buch Mose, sagt er, dieses Wort Gottes ist kein leeres Wort, sondern es ist euer Leben. Ihr müsst auch nicht gen Himmel fahren, es runterzuholen. Es ist da, es ist dein Leben, tu es doch. Tritt in die Nachfolge ein und wir dürfen das erleben, wie es in unserem Leben wirkt und das schafft. Das ist also schön, dass das Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus im 2. Timotheusbrief nochmal so ans Herz gelegt hat, was am Wort Gottes so wichtig ist. Du kennst von Schrift, von Kind auf die Heilige Schrift, die dich unterweisen kann zur Seligkeit. Das ist also schön. Aber Jesus sagt, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Sie sind glückliche, fröhliche. Gemachte Leute, die haben das Größte. Wer im Wort Gottes bleibt, kann dich selig machen durch den Glauben in Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, inspiriert, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Das Wort Gottes macht dich vollkommen. Bis an dein Lebensende kannst du arbeiten durch das Wort Gottes. Und jedes Mal in deiner stillen Zeit kannst du wieder lernen, was der Geist Gottes in deinem Leben verändern kann und machen will. Das ist so wunderbar. Das Wort Gottes befeuchtet das wieder, der Regen den Boden befeuchtet. So wirkt das Wort Gottes in deinem Leben und macht das fruchtbar. Darum gebt eure Leiber hin, dass Gott etwas daraus machen kann als Opfer. Das ist so wunderbar. Er hat Worte des Lebens. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns unterweist, welchen Weg wir gehen sollen. Wir sind so froh, dass wir klug werden durchs Wort. Aber jetzt will ich noch das zusammenfassen, die drei Teile, die mir so wichtig waren. Unsere Zeit ist um. Schon Mose sagt im 5. Buch Mose, es ist das wichtigste Lebensmittel. Man kann auf manche Mahlzeiten verzichten, aber das Wort Gottes darfst du nie verzichten. Du brauchst das, sonst zehrst du aus. Du merkst es vielleicht gar nicht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus hat es aufgenommen und hat es ausgerechnet, den Versuchungen Satans entgegengestellt. Sonst werden wir verführbar von den dunklen Mächten. Und das war so wichtig. Auch Jesus sagt, es steht geschrieben, auch gerade wenn der Satan uns verführen will. Es steht geschrieben, wie gut sind wir dran. Und deshalb ist auch so wichtig, dass in unserem Glaubensleben nicht Rituale und Symbole das Wichtigste sind. Das ist heute eine komische Sache, was alles an Ritualen, das Gebet wird als Ritual erklärt. Nein, das ist nicht ein Ritual. Ich habe auch oft große Sorge, wie wir an äußeren Wundern leben. Ganz große Wunder erleben wir. Mein Bruder Rolf war 10 Jahre nach einer schweren Krebsoperation, die gescheitert war, krebsfrei. Ich habe gesagt, ich rede nicht darüber, wie wirkt es für die vielen anderen, die das Wunder nicht erleben. Es wirkt so, wie wenn ich eine besondere Bevorzugung hätte. Wir erleben dauernd, massenweise. Was haben wir mit unseren Kindern erlebt? Wissen doch alles. Was erleben wir, dass wir in Frieden leben dürfen, dass alles, was wir noch haben, sondern das große Wunderbare ist, dass das Wort Gottes zu uns redet in der Finsternis dieser Welt und dass wir das Licht haben, auf unserem Wege. Im Todestal, was ist das groß? Wenn Sie das Wort Gottes, und hoffentlich haben Sie es viel auswendig gelernt, die Jugendgeneration wird ja heute betrogen von uns, indem wir meinen, wir hätten ihnen einen Dienst getan, dass sie nichts mehr auswendig lernen müssen. Wie arm wären wir, wenn wir Worte Gottes nicht auswendig gelernt haben? Und wenn einer von uns heute Nacht heimgerufen wird, gibt es was Schöneres? Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe schwere Dienste oft gehabt. Auf der Intensivstation, wenn Menschen gerade erfahren haben, die Operation war nutzlos, wurden aufgemacht und wieder zugemacht. Und dann besuchen wir und sagen, es sollen wohl Berge weichen und Hügelchen fallen. Wir sagen, das ist das Größte. Jetzt habe ich Frieden. Wenn eine Mutter beerdigt wird von kleinen Kindern oder kleine Kinder hergegeben werden müssen, ich tue da furchtbar, ich kann das nicht. Und dann sagen wir, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Was ist das Wort? Und plötzlich ist ein Friede da. So unglaublich, was Gott tut. Was will dich noch erschrecken in dieser Welt? Den herrlichen Liedern, die wir haben. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünde oder Tod. Denken Sie mal, was sind das für Hammersätze, wo nochmal Bibelaussagen aufgenommen werden. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Hier steht Jesus bei, ob es jetzt gleich kracht und blitzt. Dürfen Sie Ihren Nachbarn erzählen, wenn die nächsten Terroranschläge bei uns losgehen. Wir haben eine Geborgenheit und einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Und deshalb ist so wunderbar, dass die Bibel wir noch kaum kennen. Weil wir viel zu wenig mit der Bibel leben. So viel wichtiger als eine Abendnachrichten im Fernsehen. In der schlimmsten Zeit der Nazi-Diktatur war das ja so schön, dass im Barmer Bekenntnis 1934 damals die gläubige, bekennende Gemeinde gesagt hat, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, das Nein gehört auch dazu. Wir verwerfen die falsche Lehre als könne und müsse die Christenheit als Quelle ihrer Verkündigung. Außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Nein, wir brauchen nicht die Tagesordnung der Welt. Das macht unsere Versammlungen nur noch so langweilig wie manche politische Versammlung. Wir haben das Wort Gottes und das Allergrößte ist, dass wir auch die Grenzen dieser sichtbaren, vergehenden Welt überschreiten dürfen mit dem Wort Gottes. Wie sagt das Jesus, Johannes 5? Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat jetzt schon das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Heute schon! Im Neuen Testament finden Sie gar keine Sterbegeschichten. Das ist immer interessant. Das ist die allerhöchste Beförderung Ihres Lebens, wenn Sie zur Schar treten dürfen vor den Thron Gottes. Und der Tod hat seine Schrecken verloren. Johannes 8. Wer mein Wort hält, nicht bloß hört und hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Wie reich sind wir mit dem Wort Gottes? Und ich möchte noch ganz anders mit dem Wort Gottes leben. Der Herr segne Sie. Amen. Bruder Hagemann, erinnert mich nochmal. Das ist eine ganz wichtige Sache, diese bibeltreuen Ausbildungsstätten in der dritten Welt zu fördern. Und vor allem, was uns wichtig ist, auch immer wieder mitzuhelfen, die Gehälter der dortigen, wir haben nur afrikanische oder asiatische Lehrer dort, alles bibeltreue Jesusjünger zu stärken. Die Stipendien von Äthiopien angefangen, der Wort des Lebens, es sind 11 Millionen gläubige Leute, die Bibelschulen, die sie dort machen, das ist ganz arg wichtig. Und dieses Lehrerseminar in Malawi, Emmanuel Teachers Seminar mit Navigatorenkurse fangen Sie an und nur wer die besteht, Bibelkurse, der darf nachher studieren und Lehrer werden, der Staat übernimmt die Lehrer. Das ist so wunderbar, wenn Sie damit helfen können, dass wir diesen Afrikanern, die haben Finanzprobleme und da dürfen wir ihnen helfen. Beten Sie für diese Bibelschulen, dass sie auf dem Weg bleiben und nicht verführt werden. Ganz herzlichen Dank.
Lieber Bruder Schiffbuch, herzlichen Dank für Ihre Worte. Herzlichen Dank für Ihre ermutigenden, für die hoffnungsvollen und glaubensstärkenden Worte. Und ich denke, was wir gehört haben, müssen wir auch zulassen, dass das Wort an und mit uns wirksam wird. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzliche Einladung zu unserem nächsten Vortrag in 2 Wochen am 11. März hier am gleichen Ort. Peter Hane, Überlebensfrage, welche Werte wir festhalten müssen. Herzliche Einladung. Und wir wollen diesen Abend beschließen mit Worten aus einem Text von Hans Graf von Lehndorff, den ich mit uns als Gebet sprechen möchte und wir danach das Gebet unseres Herrn gemeinsam sprechen. Sofern es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie zu erheben.